Gute Real Estate Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer. Präsentiert von Crowdhouse.
Guten Morgen, herzlich willkommen bei der How to Real Estate Webshow. Wie immer für Sie am Mikrofon auf der einen Seite der Crowdhouse CEO, der Robert Plantag.
Schönen guten Morgen.
Und auf der anderen Seite ich. Mein Name ist Michael Mayer. Die How to Real Estate Webshow gibt es jede Woche neu auf YouTube und als Podcast auf allen Kanälen. Robert, wir haben heute eigentlich über etwas anderes reden, weil aber wir haben keine Zeit, wir müssen auf die Jagd. Und zwar auf die Jagd nach Mythen, nach dem Crowdhouse-Mythos, quasi, nach dem Crowdhouse-Mythos. Und zwar der Grund ist folgender. Es kursieren in der letzten Zeit wieder Blogartikel, Werbungen von Mitbewerbern, Zeitungsartikel, wo es um Crowdfunding, um Crowdhouse geht, wo Zeug drin steht, wo uns doch stark in Erstaunen versetzt. Und wir werden heute das Zeug wirklich einfach mal sachlich abeinander gehen, durch gewisse Blogartikel wirklich mal durchgehen, gewisse Argumente einfach mal auflegen und einfach mal unsere Sicht der Dinge dazu äußern. Aber vielleicht bevor wir mit dem anfangen, ganz am Anfang aus deiner Perspektive. Du hast das Unternehmen 2015 gegründet, ihr habt auf der einen Seite sehr viel Applaus bekommen, auf der anderen Seite hat es aber auch immer harten Gegenwind gegeben. Was sind so die Sachen, die euch entgegengestossen sind, rein argumentativ?
Es sind verschiedene Sachen. Wir haben wirklich von Tag 1, wie du schön sagst, neben dem Applaus immer wieder Kritik bekommen. Ich glaube, das gehört auch zu einem gewissen Grad oder zu einem gewissen Mass dazu, wenn man etwas Neues macht. Ist in der Regel so, dass du mehr Kritiker als Fans hast. Das ist nun mal so. Aber ich sage jetzt mal so, die gängigsten Sachen, die wir gehört haben, ist, und das 2015 wohlgemerkt, dass so Modelle immer dann kommen, wenn eine Blase kurz vor dem Platzen ist, dass wir die Letzten sind, die noch auf den Immobilienzug aufspringen wollen, bevor die Blase platzt, dass wir da sind zum Kleinanleger, die keine Ahnung haben von Immobilien, irgendwie neu in schlechte Immobilien platzieren. Also das sind so die wir relativ häufig gehört haben, bis zu wirklich ganz, ganz abgefahrenen Geschichten oder sogar schon fast in Richtung Betrugsvorwürfe, oder? Ich habe wirklich, hat einer sogar irgendwie geschrieben, ja, das sei ein Schneeballsystem, wie das genau funktionieren soll, ist mir bis heute nicht bekannt. Aber das ist so ein bisschen das, wo uns, ich sage jetzt mal, neben dem Lob, immer wieder ein bisschen begleitet hat.
Vielleicht, ich arbeite auch schon ein Zeitchen da. Wir haben beide sehr viel mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun. Du als CEO, ich als Mediensprecher. Was ich wahnsinnig spannend finde, ist, dass alles explodiert immer nur an einem Teilbereich von Crowdhouse. Also Crowdhouse ist ein Ökosystem, wo man Immobilien verkaufen kann und wo man es verkaufen kann, alleine oder zusammen. Und es eskaliert eigentlich immer bei dem Miteigentumsmodell. Wir haben selten Fragen zu Leuten, wenn Leute alleine eine Immobilie kaufen, aber wenn mehrere Leute zusammen eine Immobilie kaufen, dann ist das offensichtlich ein interessanter Ansatzpunkt. Wie erklärst du das?
Ein Punkt ist sicher, dass wir definitiv präsenter gewesen sind, auch in den Medien und in der Werbung über viele Jahre mit unserem Miteigentumsmodell. Ein anderer Aspekt ist, dass das Miteigentum wir maßgeblich prägt haben, respektive wir eigentlich das Geschäftsmodell als Pionier in der Schweiz eigentlich überhaupt erst auf den Markt gebracht haben, als völliges Novum und wenn halt etwas Neues um ist, dann kursiert halt auch viel Gerücht und viel Unwahrheit, respektive Unwissen. Und in den anderen Geschäftsbereichen, die wir haben, die Vermittlung von Liegenschaften an einzelne Käufer, ist halt eher etwas, was etabliert ist, etwas, was nicht ganz so viel Angriffsfläche bietet. Eben, der Unterschied ist einfach, wir machen es halt digital und viel transparenter und effizienter, aber grundsätzlich ist es schwieriger, uns dort anzugreifen, als in einem Modell, wo wir halt, ich sage jetzt mal, neu erfunden haben.
Ich glaube, das erste Missverständnis, das wir ein bisschen aufgreifen können, ist eigentlich, für wer ist das Anlagemodell, so wie es heute ist, eigentlich überhaupt geeignet? Weil ich glaube, das ist von vielen Leuten einfach wirklich nicht verstanden. Das heisst, bei uns, bei Crowdhouse, ist der Mindestinvestitionsbetrag in dem Miteigentumsmodell 100.000 Franken. Heisst jetzt das, wow, ich habe 100.000 Franken und wie denn eigentlich eure Traumkunden oder wie sehen die in deiner Meinung nach? Was ist das für ein Profil von Leuten, die sich wirklich das Modell überlegen
können? Also wenn du unseren Kundenstamm anschaust, haben die meisten von unseren Kunden über die letzten Jahre immer wieder investiert in verschiedene Objekte. Das heisst, die haben in der Regel gut diversifiziert. Im Durchschnitt haben wir pro Kunde, glaube ich, ein Investitionsvolumen von 330.000, 340.000 Franken. Die haben dann auch im Schnitt 3,5 Mal mitgemacht bei uns. Und das führt mich eigentlich gerade zum nächsten Punkt, oder? Was ist so ein bisschen der Zielkunde von Kraros für das Miteigentumsmodell? Das ist ganz klar, eher der vermögende Kunde. Der, wo irgendwo, ich sage jetzt mal, aber 1 Million, bankable assets oder ich sage jetzt mal, investierbares Vermögen aufweist. Und dort sind wir einfach eine, meiner Meinung nach, eine sehr gute Alternative, wie man das Kapital kann gut diversifiziert in verschiedene Anlageklassen investieren und bietet eigentlich für den Immobilienmarkt eigentlich relativ eine tiefe Eintrittsschwelle mit 100.000 Franken. Also wenn du generell an Investitionen denkst, ist 100.000 Franken pro Investment eher hoch. Ja, du kannst ja heute Aktien im Rappenbereich oder im Frankenbereich kaufen und kannst ja irgendwie bei einem gängigen Broker oder so ein Konto eröffnen und mal mit 5.000 Franken anfangen zu investieren. Und bei uns ist halt die Eintrittsschwelle eher hoch, bei 100.000, das ist bewusst so gewählt, weil sich unser Produkt nicht an Kleinanleger orientiert und auch nicht an sogenannte Retail-Anleger, sondern wirklich eigentlich an semi-professionelle vermögende Kunden. Und dort macht es dann auch Sinn, oder? Das heisst, wenn jetzt jemand 1 Million verfügbares Kapital hat, um das zu investieren, dann wird er einen Teil in Cash halten, also liquid, einen Teil wahrscheinlich im Aktienmarkt platzieren und einen Teil will er ja in Liegenschaften haben und weil es relativ schwierig wäre, mit dem kleinen Teil dann selber eine Rendite-Liegenschaft zu kaufen, haben wir halt die Möglichkeit kreiert, dass man das ab 100.000 Franken kann machen und genauso gut auch im Grundbuch eintreten mit Eigentümer wird.
Hm. Du hast gesagt, Rendite-Liegenschaften, kommen wir vielleicht zum Mythos Nummer 2. Ich habe da einen Zeitungsartikel aus dem K-Tipp mit der Überschrift Rendite-Immobilien, grosse Versprechen an Miteigentümern. Ist ein Artikel, kennen wir. Dort ist es darum gegangen, ein Objekt von Crowdhouse. Aber dort ist zum Beispiel drin gestanden, die Anteile werden mit Namen der Miteigentümer im Grundbuch eingetragen, Anspruch auf ein Wohnrecht haben die Investoren nicht. So, zu meiner Seite zuerst klarstellen, doch, haben sie sehr wohl, sie dürften sehr wohl dort drin wohnen. Ich frage dich aber jetzt mal, wie viel Mal ist es schon vorgekommen, dass ein Investor von uns gesagt hat, ich würde gerne in einer von diesen Immobilien wohnen?
Noch nie.
Genau, weil das ist eigentlich ein extrem wichtiger Punkt, auch wie wir die Immobilien präsentieren. Wir sagen, das haben das auch in anderen Folgen schon immer gesagt. Es ist ein ganz anderes Vorgehen, wenn man wirklich eine Anlage, eine Geldanlage vermittelt oder wirklich ein Wohnobjekt, wo es darum geht, eigentlich das eigene Zuhause zu verkaufen. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt.
Ja, vielleicht auch wichtig zu sagen, dass die meisten von unseren Kunden, die bei uns mitmachen, die sind irgendwo in der Regel schon, also die haben schon Wohneigentum. Gemäss unserer Statistik wirklich sind die wenigsten Mieter, sind selber Eigentümer, also haben irgendwo ein Häuschen oder Stockwerkeigentum, kennen das und der Wert der Liegenschaften bei uns ist ja, wie du sagst, bewusst eigentlich das Ziel, das Geld anzulegen und nicht Liegenschaften zu erwerben, wo man drin wohnt. Zum Wohnrecht selber, das ist ja so, dass die Miteigentümer nicht irgendein Vorrecht haben, um in diesen Häusern zu wohnen. Aber sie haben das Recht, eigentlich zu gleichen Konditionen, wie es der Markt hergibt, ebenfalls dort drin können zu mieten. Und der Grund ist relativ einfach, oder? Wenn du 10 Miteigentümer hast und einer von diesen 10 möchte in so einem Objekt wohnen und würde dann anmelden, dass er das will, zu Vorzugskonditionen gerne mieten, dann würde das die Rendite von den anderen 9 eigentlich negativ beeinflussen und darum macht das absolut keinen Sinn. Aber solange einer von den Miteigentümern das eigentlich zu marktüblichen Konditionen würde machen, kann er das natürlich, aber eben jetzt in den letzten 6 Jahren noch nie vorkommen, dass wir nur schon eine Anfrage dafür bekommen haben.
Genau. Also, das ist wichtig, das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, dass wenn einer mal sagen würde, hey, ich habe ein Enkelkind oder einen Sohn und der studiert vielleicht dort in der Nähe, können wir schauen. Aber auch das ist bis jetzt wirklich noch nicht vorgekommen. Kein Bedürfnis von den Leuten, die Immobilien zu dem Grund erwerben. Ich gehe weiter im Text, das ist ein Blogartikel, kürzlich erschienen, 20. Mai 2021, Titel Schweizer Immobilien Crowdfunding, die zunehmenden Risiken. Hinter dem Artikel steht ich würde nicht sagen ein Mitbewerber, weil er ist nicht per se ein Immobilienanbieter, aber ein Vermögensanbieter, ein relativ bekannter in der Schweiz, wo das eigentlich initiiert hat. Wir gehen jetzt einfach mal eins nach dem anderen durch. Der Artikel fängt so an. Immobilien-Crowdfunding-Plattformen verzeichneten ein dramatisches Wachstum. Im vergangenen Jahr wurden in der Schweiz mehr als 597 Millionen gesammelt. Ein Anstieg von 16% gegenüber dem Vorjahr. 597 Millionen. Ich bin das heute nachgegangen, weil ich das nicht glauben konnte. Und zwar aus dem Grund, weil ich kenne keinen anderen Crowdinvesting-Anbieter, der dermassen viel Volumen bewegt wie Crowdhouse. Und wir sind leider vielleicht, aber mal so relativ deutlich weiter weg von diesen 597 Millionen im letzten Jahr. Die 597 Millionen in dem Artikel, und das ist schon noch wichtig, wenn so ein Artikel so anfängt, das ist das Crowdfunding-Volumen in der Schweiz gesamtheitlich. Ha? Immobilie ist dort ein grosser Teil, das sind 174 Millionen. Dort davon ist Crowdhouse auch für einen Grossteil davon verantwortlich gewesen. 2018 174 Millionen, 2019 121 Millionen. Auch interessant, die 50 Millionen weniger 2019, ganz ein einfacher Grund. Und das ist einfach, weil wir das Geschäftsmodell umgestellt haben. Also wie würdest du dir erklären, wieso das in 2019 so viel weniger Millionen im Miteigentum online kommen?
Also das liegt daran, dass wir wirklich, wie du sagst, im 2019 angefangen haben, auch mehr Liegenschaften im Alleineigentum zu vermitteln. Einfach, wie wir gesagt haben, gut, der Standbein vom Miteigentum funktioniert, ist aus unserer Perspektive gut etabliert. Kann man machen, wir wollen jetzt ein zweites Standbein aufbauen und stärken, und eben das ist eigentlich die Vermittlung von ganzen Häusern, Einzelinvestoren und Käufer, und darum haben wir dort im Miteigentum leicht runtergefahren mit dem Volumen und haben dafür dann im Alleineigentum hochgefahren. Also Gesamtvolumen Crowdhouse ist auch im 19. höher gewesen als im 18., aber einfach der Anteil von Liegenschaften im Miteigentum hat dort abgenommen.
Korrekt. Mir geht's darum, der ganze Artikel ist als Riesenstudie initiiert und eigentlich schon im ersten Satz ist einfach wirklich eine wesentliche Kennzahl, die nicht so schwierig ist zum Verstehen, eigentlich wirklich völlig nicht verstanden worden. Die Leute verstehen auch nicht den Unterschied zwischen Crowdfunding, Crowdinvesting, Crowddonating, Crowdlending. Es gibt ganz unterschiedliche Modelle mit ganz unterschiedlichen Risikoprofilen. Werden wir sicher mal in einer anderen Folge vielleicht mal darüber reden. Wir gehen aber weiter im Text, und das ist eigentlich das, auf was ich raus will. Steht nämlich, da viele Crowdfunding-Plattformen eine Einstiegshürde von nur 1000 Franken haben, wurde diese Anlageklasse immer beliebter in der Zeit der Pandemie. Das ist sicherlich etwas, was wir wirklich erkannt haben, dass Real Assets wirklich mega beliebt sind. Es gibt in der Schweiz aber meines Erachtens nur zwei Crowdinvesting-Anbieter, wo Investitionen ab 1000 Franken überhaupt würden zulassen. Und die zwei Plattformen zusammen haben momentan ein einziges Objekt online. Also das heisst, die 174 Millionen, die kommen nicht von Crowdinvesting-Anbietern, die ab 1000 Franken sind, sondern sie kommen eben hauptsächlich von Crowdhouse, ein bisschen noch von Foxstone. Dort liegt der Investitionsbetrag eben wirklich bei 25.000, bei 100.000 Franken. Es ist wirklich wichtig zu verstehen, das Segment, wie du vorher gesagt hast, wird immer der falsche Interessensgruppe zugeschrieben, meines Erachtens.
Absolut. Also, du musst es so vorstellen, oder? Was ist die Motivation von jemandem, so einen Blogartikel schreiben? Das kann, also, da bin ich ganz ehrlich, egal wer ihn schreibt, die wenigsten davon sind gut Menschen, die einfach irgendetwas Gutes tun wollen. Also, in der Regel sind das vielfach einfach Eigeninteressen, die dahinter stecken. Das kann sein, dass jetzt bei dem Herr und dem Institut, der das veröffentlicht hat, denen das vielleicht Dorn im Auge ist, dass wir so viel bewegen, Dorn im Auge ist, dass so viel Geld generell im Bereich von Crowdfunding, Crowdinvesting, Crowddonating investiert wird und vielleicht nicht mehr bei Ihnen. Und da hat man einfach gefunden, jetzt fangen wir das mal an, ein bisschen schlecht reden. Nicht ganz unüblich ist halt so, aber ich sage jetzt mal, man muss immer so Artikel immer ein bisschen schauen, wer schreibt, was sind die Interessen von denen, die es schreiben, was wollen sie damit erreichen, stehen die vielleicht in irgendwelcher Form in Konkurrenz, und dass sich ja da eigentlich um einen Anbieter von Anlagemöglichkeiten und Vermögensverwaltung handelt, stehen wir ja irgendwo durch ganz klar in Konkurrenz, oder die wollen ihre Produkte verkaufen, wir unsere, und darum muss man immer ein bisschen vorsichtig sein mit so Artikeln.
Nein, wir können noch gleich auf den Hauptpunkt sprechen, eigentlich dort, wo wirklich das Fleisch im Knochen ist, dort, wo eigentlich wirklich auch wir wirklich ins Zentrum gerückt sind von dem Artikel, aber vielleicht noch ein anderes Zitat, wo ich einfach haarsträubend finde, so etwas.
Du hast kein Haar.
Wo ich haarsträubend finden würde, wenn ich noch Haar hätte. Da steht, darüber hinaus wird für dieses Jahr ein weiterer Rückgang der Immobilienkreditzinsen auf 1,25 prognostiziert. Die Zinsen sind seit 3. März 2020 auf dem Niveau. Also, keine Angst, für alle, die so etwas hören, der Referenzzinssatz ist momentan auf 1,25, die würden nicht das Jahr auf 1,25 gesetzt, weil sie sind wirklich auf dem Punkt. Wir kommen jetzt aber zum wirklich Hauptargument von dem Artikel und von anderen Artikeln, wo es gehört haben. Und zwar haben sie sich alle Crownhouse-Liegenschaften, die wir haben, eigentlich angeschaut. Das sind in der Zwischenzeit 170, 180, etwas in dem Rahmenwerk, und sind eigentlich mehr oder weniger zu folgender Schlussfolgerung gekommen. Und zwar sagen sie, die Liegenschaften liegen zum grössten Teil eigentlich in ländlichen, peripheren Lagen, wo das Leerstandsrisiko extrem gross wird. In diesen Lagen wird der Markt innerhalb der nächsten 2 bis 3 Jahre massiv korrigieren. Es werden Wertabschläge mit 20-30% Verlust gerechnet und das Marktsegment wird effektiv eine harte Bruchlandung anlegen. Das ist so quasi These von diesen Artikeln oder von diesen Geschichten. Der zweite Ding ist, 60% von der Crowdhouse-Liegenschaften liegen in diesen 2 Kantonen mit der schlimmsten Leerstandsquotenentwicklung. Das sind so quasi der Analyseansatz. Also ich überlasse das einfach einmal dir, wie du das aufnimmst und was du dazu sagst.
Ja, du, in meinen Augen ist das völlig aus der Luft gegriffen. Der Grund ist relativ einfach. Wir fahren bewusste Strategie seit Gründung, wo wir uns auf B- und C-Lagen konzentrieren. Und zwar auf solche B- und C-Lagen, wo wir das Gefühl haben, die haben Potenzial. Das heisst, B-Lagen, wo vielleicht in 10 Jahren zu A-Lagen werden und C-Lagen, wo vielleicht in 10 Jahren zu B-Lagen werden. Wir sehen das immer mehr, dass wirklich in peripheren Regionen eigentlich wirklich starkes Wachstum da ist und immer noch Opportunitäten rum sind, wo man noch gut kann Rendite realisieren. Man kann sich das relativ gut eigentlich mit dem Aktienmarkt vergleichen. Wenn du eine Liegenschaft in der Stadt Zürich kaufst, ja, dann ist die sehr teuer. Kann man gut vergleichen mit einer grossen, namhaften Firma, die irgendwo im Schweizer Hauptaktienindex drin ist. Zum Beispiel ein Nestle. Das heisst, die Liegenschaft in der Stadt Zürich, das ist eine klassische Nestle. Die ist schon sehr teuer, die bewegt sich wenig, gibt viel Stabilität, aber gibt auch relativ wenig Rendite zurück. Das ist einfach mal so ein bisschen das. Eine Liegenschaft irgendwo, ich sage jetzt mal, in einer peripheren Lage, an einer B- oder an einer C-Lage, ist zu vergleichen mit einer kleineren, kotierten Gesellschaft, wo vielleicht ein bisschen mehr Volatilität hat, dafür auch ein bisschen mehr Renditeaussichten in Aussicht stellen. Und wir haben einfach das Gefühl, bevor man in einen Markt geht, der heute schon sehr teuer und stark übersättigt ist, oder wenn wir jetzt heute die Liegenschaft in der Stadt Zürich kaufen, reden wir da von Bruttorenditen von weit unter 3%, also die bewegen sich irgendwo zwischen 2 und 2,5%. Ist meiner Meinung nach das Risiko von einer Blasenbildung mit so einer Liegenschaft, respektive das Risiko von Wertkorrekturen, viel, viel höher. Weil einfach generell viel weniger Fleisch am Knochen ist, was Mietrendite anbelangt. Und jetzt kann man natürlich noch argumentieren und sagen, gut, Mietrendite ist zwar tiefer, aber man hat die Wertentwicklung, die innen spielt. Das ist einfach ein Wett auf die Zukunft. Und für uns ist es wichtig, dass wir stabile Liegenschaften suchen. Stabil heisst für mich ganz einfach, ich suche mir eine Liegenschaft an einer guten B-Lage, die vielleicht eine Bruttorendite hat von 4-4,5%, eher neuwertig ist, gutes Mietzinsniveau hat und wo ich relativ genau kann prognostizieren, dass die über die nächsten Jahre das Mietzinsniveau gut kann halten. Das heisst, die Prognose, dass unsere Miteigentümer jedes Jahr irgendwo zwischen 4 und 6 oder vielleicht ein bisschen mehr Prozent Mietrendite aufs Eigenkapital realisieren, relativ hoch ist. Wenn man jetzt das also zusammenzählt über all die Jahre, über die Haltedauer, oder wo mindestens 5 Jahre bei uns ist, kumuliert, würde es ja sogar noch rechte Wertkorrekturen zulassen und man hätte immer noch gut Pfirschung gemacht. He? Vor allem insbesondere in Zeiten von Negativzins und in Zeiten, wo du eigentlich keine Alternativen auf dem Obligationenmarkt hast. Du hast ja heute absolut keine Möglichkeit, dein Kapital irgendwie anlegen, dass es dir passiv Einkommen abwirft, außer wirklich irgendwo Dividendenaktien, aber auch dort ist es eher überschaubar, Dividenden, die abgeworfen wird, und Obligationen sind mittlerweile neutral bis negativ. In der Verzinsung oder sonst sind wir wieder in einem Bereich von Hochrisiko-Obligationen. Und das ist für mich wichtig. Das heisst, für uns, wir kaufen die Lage, wo wir in Zukunft daran glauben, mit anständigen Mietzinshöhen, also im bezahlbaren Segment, wo wir gut können prognostizieren, dass das einigermaßen vernünftige Rendite für die Miteigentümer abwirft. Wenn sich die Liegenschaft jetzt preislich seitwärts bewegt, immer noch gut, alle glücklich. Wenn sich ein bisschen am Preis steigt, Noch besser haben wir übrigens die letzten paar Mal gehabt. Also wir haben jetzt das Jahr 5 oder 6 Liegenschaften verkauft, wo wir 2015 und 2016 bei unseren Kunden platziert haben. Die haben alle annualisierte Renditen von mehr als 10% gemacht, weil einfach der Markt zugelegt hat die letzten Jahre. Also auch da, die Lagen haben effektiv auch einen Wert zugelegt. Und auf der anderen Seite, ich sage jetzt mal das Thema, wenn mal die Preise runtergehen, ja, dann korrigieren die halt 5 oder 10%. Nichtsdestotrotz hat man über mindestens 5 Jahre jedes Jahr irgendwo 5% eingesammelt. Das heisst, man hat genug Buffer und man hätte annualisiert gleich noch Renditen von 3, 4 oder sogar 5% gemacht, sogar bei so einer Korrektur. Mhm. Die reden jetzt da von Korrekturen von 20-30%, das ist massiv.
Also ich würde dann vielleicht mal ein Zitat, das mit denen 20-30% steht irgendwo anders, aber da steht, in der Tat nähern sich die Immobilienpreise in bestimmten ländlichen Gebieten beliebten Crowdfunding-Zielen dem Endstadium des Wachstums und werden bald mit einer Abwertung konfrontiert sein. Da mehr und mehr Investoren die Realität des Marktes erkennen, werden wir wahrscheinlich eine harte Landung in diesem Marktsegment erleben. Das ist eine recht düstere.
Ja, und vor allem, was ist die Realität?
Und also, vor allem, sie ist nicht neu. Also das hört man schon seit Ewigkeit.
Also ich kann es dir sagen, wir haben angefangen im Immobilienmarkt 2009. Und seit 2009 höre ich genau das gleiche Lied. Oder? Und ich muss einfach sagen, hätte ich 2009 angefangen, auf all die Kritiker hören, respektive all die anderen Immobilieninvestoren, hätte ich anstatt der Rendite von 30-40% über all die Jahre Rendite von genau 0 gemacht. Und Alternativen werden ja nicht genannt. Also meiner Meinung nach wirklich völliger Blödsinn, was da geredet wird, die Realität vom Markt. Was die Realität ist, ist, dass mehr Leute jetzt vor allem seit der Pandemie aufs Land ziehen, wirklich seit ich sage jetzt mal das Homeoffice oder Work from Home oder wie man das nennt, salonfähig geworden ist, ist es nicht mehr so wichtig in der Stadt zu wohnen. Man geht dort hin, wo man ein bisschen mehr Lebensqualität hat, insbesondere wenn man Familien und Kind hat, will man vielleicht nicht gerade mitten in der Stadt wohnen, sondern eher im Grünen aussen. Und genau dort sind wir die Heime. Jetzt, was wichtig ist, oder da wird auch noch erwähnt, dass das ein beliebtes Ziel von Crowdinvesting-Anbietern ist, das stimmt gar nicht. So wie wir kaufen genauso gut Pensionskassen, Immobilienfonds und alle anderen Akteure am Markt genau die gleichen Liegenschaften an diesen Lagen. Das heisst, die haben genau die gleichen oder sehr ähnliche Suchprofile. Einfach wegen dem, was ich vorher gesagt habe, du kannst nicht das ganze Portfolio nur mit Stadtliegenschaften haben, das macht einfach keinen Sinn. Du musst das auch noch ein bisschen mischen mit ländlicheren Lagen, mit Liegenschaften, die ein bisschen mehr Mietrenditen abwerfen. Und darum, das stimmt gar nicht, dass wir die Einzigen sind, die dort suchen. Es sind nämlich alle dort. Weil wenn es ja so wäre, dass wir die Einzigen sind, dann würden wir ja alle Objekte bekommen, die dort angeboten werden. Hätten absolut keine Konkurrenz, aber das Gegenteil ist der Fall. Die meisten Liegenschaften, die wir nicht bekommen, die wir haben wollen, werden überzahlt von Pensionskassen, Immobilienfonds und anderen Institutionellen, die einfach mehr zahlen und den Zuschlag bekommen.
Ich hätte nochmal den Hinweis, wir tun das relativ gut nachverfolgen, alle Objekte, die wir probieren, akquirieren. Das haben wir letztes Mal in der letzten Folge schon mal ausführlich erklärt. Die meisten, der Ablehnungsgrund bei den meisten ist, dass die Preisvorstellung nicht übereinstimmt und gleichzeitig schauen wir aber, was mit diesen Liegenschaften im Nachhinein passiert, und wir stellen auch fest, dass die im Nachhinein auch wirklich zu einem Preis weggehen, wo wir nicht bereit gewesen wären zu
zahlen. Korrekt.
Das ist ein guter Punkt, wo du gesagt hast. Das zweite, eben, wie gesagt, ich wollte nochmal auf die 20-30% Marktkorrektur, das liest man viel. Ich glaube, wir müssen das mal in einem anderen Blogartikel beschreiben, aber stell dir mal ein Schweizer Immobilienmarkt vor, wo es in den nächsten 2-3% Korrekturen gibt von 20-30%. Weil das lustige Argument ist einfach immer, wenn ich höre, ja, stell dir mal vor, der Markt korrigiert 20-30% und dann sind alle Crowd-Investing-Liegenschaften eigentlich am A. Quasi. Was sogar eventuell für gewisse zustimmen würde. Nur stell dir mal 20-30% Wertkorrektur ein in diesen Gegenden, dann sind innen nur Crowd-Investing Anbieter nicht gerade wahnsinnig gut drauf, sondern in so einem Szenario macht es halt einfach nicht mehr ganz so viel Spass, zum direkten Immobilien zu besitzen.
Also look, es ist ja jeder Markt hat Zyklen. He? Zyklen, wo in Ruhe geht, seitwärts geht, runtergeht und wie auch immer. Der Immobilienmarkt, da läuft im Moment wirklich ein Zyklus, wo er in den letzten wirklich 10, wenn nicht sogar 20 Jahren am Steigen ist. Natürlich kann es einmal eine Korrektur geben. Aber in der Schweiz haben wir eher einen stabilen Immobilienmarkt, nicht wie Immobilienmarkt in den Staaten, wo extrem spekulativ und volatil ist, wo Korrekturen von 20-30-40-50% an der Tagesordnung sind, weil sehr viel Spekulation dahinter ist. Bei uns ist immer noch der Immobilienmarkt gut reguliert. Das heisst, wenn Banken belehnen, ist das eher konservativ. Wir haben immer noch Lex Koller, wo uns davor schützt, dass irgendwelche ausländische Investoren die Preise in die Höhe treiben. Das alles ist eher auf der stabilen Seite. Dass es mal Korrekturen gibt, das kann es geben, mit dem rechnen auch wir, das ist in unseren Puffer eingerechnet. Eine Korrektur von 30%, das wäre für den, nicht nur für den ganzen Immobilienmarkt, das wäre für die gesamte Schweizer Wirtschaft eigentlich ein Totalschaden. Weil, wenn du dir anschaust, wer die grössten Immobilienbesitzer im Land sind, dann sind das nicht wir und auch nicht unsere Miteigentümer. Dann sind das einerseits alle Pensionskassen und dort ist das Geld vom Bützer drin, von allen Bützern. Und das sind die grössten Immobilienbesitzer im Land und die kaufen nämlich auch genau die Liegenschaften und nicht irgendwelche goldige Liegenschaften an der Bahnhofstrasse. Haben sicher die ein oder andere. Wir haben grosse Versicherungsgesellschaften, insbesondere eine, die sehr viele Immobilien besitzt und generell einfach mit dem ganzen Kreditvolumen in der Schweiz, also so eine Korrektur wäre fatal. So eine Korrektur will darum niemand und der Schweizer Immobilienmarkt ist auch nicht so aufgestellt oder ist auch nicht meiner Meinung nach in einem Zyklus, wo so eine Korrektur überhaupt absehbar oder realistisch ist.
Kommen wir auf den zweiten wichtigen Punkt, das ist quasi das Hauptargument, die schauen sich einfach die Leerstandsentwicklungen an und sagen, hey, wow, die sind dort, wo die Leerstände am höchsten aufgehen. Und sagen so, wow, in den Kantonen, wo es am schlimmsten ist. Glaube ich das nicht. Also es stimmt auch nicht, stimmt rein von den Zahlen her. Es sind nicht die zwei Kantone, wo die höchsten Leerstandszahlen haben. Aber B, es nützt auch nichts, sich einen ganzen Kanton anzuschauen und zu sagen, wow, da sind 30 Liegenschaften in dem Kanton und 30 Liegenschaften in dem Kanton und wow, da sind die Leerstandsquote in diesen Kantonen sind nochmal 0,2 Basispunkte höher als im anderen, ausgehen immer auf die schlechteste Lage. Der Schweizer Immobilienmarkt ist einfach viel, viel, viel regionaler. Kantonale Berücksichtigungen sind alleine nicht genug.
Ja, da vielleicht auch noch zum nochmal reingrätschen, oder? In der Stadt Zürich hast du einen Leerstand von nahezu null. Deine Bruttorendite, die du heute Liegenschaft einkaufst, ist 2,5%. Jetzt kaufst du wegen Minen irgendwo in der Ostschweiz eine Liegenschaft bei einer Bruttorendite von 4,5%. Und dann tu doch die Mieten von mir aus um einen Leerstand von 2 oder 3 oder sogar 4% oben abnehmen. Deine Bruttorendite ist immer noch weit über dem, was du in der Stadt bekommst. Weit über dem. Und wir haben ja sogar in unseren, ich sage jetzt mal, in unseren Szenarien, die wir machen. Und wir ja immer schauen, wie viel Max leiden. Wir rechnen ja auch mit 10, 15, 20% Leerstand. Und die Liegenschaften sind sogar noch bei 30% Leerstand selbsttragend. Ha? Im Normalfall. Es gibt immer Ausnahmen. Und darum, Leerstand tönt immer so böse, heisst gar nichts. Jede Gemeinde nimmt den Leerstand anders auf, jeder Kanton nimmt ihn anders auf. Eben eine Aussage machen über einen ganzen Kanton ist meiner Meinung nach absolut nicht professionell. Ich gebe dir zum Beispiel das Beispiel vom Kanton St. Gallen. Dort hast du das Rheintal, wo extrem am Boomen ist, extrem am Wachsen ist und du hast andere wirtschaftsschwächere Regionen. Du kannst doch nicht die beiden Regionen einfach vergleichen und alles über einen Kamm scheren. Das geht nicht. Und auf der anderen Seite auch Leerstand. Ich habe dir wirklich zwei Beispiele gegeben. Wir haben Liegenschaften erworben vor ein paar Jahren in der Gemeinde Weyach im Kanton Zürich, im Norden vom Kanton Zürich. Und wo wir das gemacht haben, sind die Leute gekommen, teilweise, und haben gesagt, die sind doch wahnsinnig, da ist ein Leerstand von, ich weiss es gar nicht mehr, 8 oder 10%. Und wir haben uns das angeschaut und gesagt, was, 8 oder 10%? Und die haben damals einfach alle Bauprojekte, und das sind die Bauprojekte gewesen, die wir übrigens gekauft haben, noch vor Spatenstich, respektive ab Baubewilligung, anfangen in die Leerstandsziffern hineinzählen. Und so ein Bauwerk geht nun mal 2 bis 3 Jahre, bis es fertiggestellt ist und bis es voll vermietet ist. Und ja, dann hat die Gemeinde, die dort noch klein war, halt plötzlich 10% Leerstand. Aber was bedeutet das? Wir wollen ja dort investieren, wo Opportunität für die Zukunftsentwicklung ist und nicht dort, wo es schon übersättigt ist. Was ist passiert in den letzten 3 Jahren? Hat Weyach einen wahnsinnigen Boom erlebt. Unsere Liegenschaften sind dort permanent voll vermietet. Bei Mieterwechsel können wir immer nahtlos wieder vermieten, sogar die Mieten noch hoch korrigieren. Und ich meinte, eine von den Grossbanken hat vor ein paar Monaten oder so sogar gesagt, das sei eine von den Boomregionen mittlerweile im Kanton Zürich. Was also vor 2 Jahren die Leerstandshochburg war, wo niemand anlangen wollte, ist jetzt plötzlich Boomregion. Und das ist das, dass die Leute immer Momentaufnahmen anschauen, als grosse Bild anschauen. Wo liegt denn das Ganze? Wie entwickelt sich das? Wo wächst es hin? Was sind die Infrastrukturprojekte, die in Zukunft kommen? Wie tut sich die Wohnbevölkerung, das Wachstum verlagern und. Das sind Sachen, die wir anschauen. Wo aber einer, der einfach so etwas schreibt, der schaut sich eine Momentaufnahme an, die gar nicht stimmt. Und ich habe auch noch ein zweites Beispiel, das sind Liegenschaften, in Staufen. Und wo wir das Projekt in Staufen gekauft haben, im Kanton Aargau, das ist, glaube ich, wenn es mich nicht täuscht, so knapp 130 Millionen gewesen, eine riesengroße, wunderschöne Überbauung. Du glaubst es nicht, Michael, die Leute haben uns ausgelacht. Weil damals hat es geheissen, Staufen sei die schlimmste Die ist eine der schlimmsten Gemeinden, die haben einen Leerstand von XY. Und ich sage dir etwas, vor einem halben Jahr oder Jahr ist Staufen zu einem der besten Immobilienstandorte in der Schweiz gekürt worden, mit dem tiefsten Leerstand, mit der besten Vermietbarkeit, und mit dem, dass die Preise der Liegenschaften sich am besten entwickelt haben. Wir haben damals gekauft zu einer wahnsinnig guten Bruttorendite, und ich kann dir sagen, alle Miteigentümer, die mitgemacht haben, haben nicht nur Ausschüttungsrenditen von über 5 oder sogar 6%, die wären auch noch beim Verkauf wirklich gute Exit-Renditen, also wirklich gute Wertentwicklung mitmachen. Und jetzt ist einfach die Frage, wer hat Recht gehabt? Und ich sage, wir haben Recht gehabt, weil am Schluss sprechen die Zahlen und Fakten für uns.
Ich möchte nochmal schnell kurz aufs Thema Wertkorrektur eingehen, weil meines Erachtens, wenn man direkt in generell, wenn man Immobilien investiert, aber vor allem, wenn man größere Beträge direkt in Immobilien investiert, ist das sicherlich ein Risiko, mit dem, das muss man sich bewusst sein, das ist etwas, wie gesagt, das kann durchaus passieren. Es gibt Sachen, wo, wie gesagt, Einflüsse wie Corona, es können immer Sachen passieren. Eine Wertkorrektur per se ist aber eigentlich noch so lange nicht so schlimm, solange eigentlich zwei Sachen gegeben sind. Erstens, wenn ich nicht unbedingt verkaufen muss, weil das, darum geht's eigentlich, im Idealfall geht's eigentlich hauptsächlich wirklich um den Cashflow. Und wenn ein wirklich ein Investor sagt, du, ich bin für den Cashflow investiert, dann interessiert ihn das nicht, ob jetzt das einmal 5 oder 10% weniger wert ist oder nicht. Und das zweite, solange er eben nicht nachschiessen muss. Ich glaube, das sind so die zwei grossen Sachen. Das heisst, was man mitbringen muss, wenn man direkt investiert, dass der grösste Freund, den man hat, ist wirklich der Schnauf.
Ja, du, also das ist ja eine Weisheit, die man auch von der Börse kennt. Das Geld geht zum Geduldigen. Hm? Das heisst, ja, wenn du so eine Liegenschaft gekauft hast und es gibt eine Korrektur, dann ist das, wie schon vorher gesagt, ein Zyklus. Und auch der geht irgendwann vorbei. Und wenn du nicht gerade finanziellen Druck hast, dass du die Liquidität brauchst, da hockst du es einfach aus. Und das Gute beim Aushocken bei den Liegenschaften ist, dass die Miete ja trotzdem fließt. Aber bei Wertkorrekturen, egal wie hoch das die sind, die Mieter wohnen ja noch drinnen. Und solange sie drinnen wohnen, zahlen sie Miete. Und solange Miete gezahlt wird, hast du einen Ertrag. Das heisst, hock die Korrektur aus, verkauf nicht, wenn der Markt korrigiert, wart, generier deine Mietrenditen und dann, wenn es irgendwann wieder besser geht, kannst du wieder über den Verkauf nachdenken. Das ist definitiv etwas, was man einfach mitbringen muss.
Ganz zum Schluss, nochmal zurück zum Thema Leerstand. Vor allem, wie gesagt, man darf nicht, also Leerstand sind sicherlich wichtige Faktoren, die man berücksichtigen muss, aber man muss sich einfach auch bewusst sein, wenn es heisst, in der Gemeinde hat es, keine Ahnung, 2-3% Leerstand, heisst das nicht gleichzeitig, dass jede Liegenschaft gleich davon betroffen worden ist. Weil auch in Gemeinden oder in Standorten mit höheren Leerständen gibt es einfach Liegenschaften, die besser positioniert sind und Liegenschaften, die schlechter positioniert sind. Das heisst, wenn ich einen Altbau habe mit sehr hohen Mieten und es kommt einfach ein Neubau, quasi, wo erstens mal meine Mieten unterbieten kann und zweitens auch noch viel höheren Ausbaustandard hat, logisch, habe ich viel grösseres Problem als der, der sagt, ja, weißt du was, es hat zwar schon hohen Leerstand, aber ich habe eh das beste Wohnangebot in dieser Region. Und ich glaube, das sind viel, viel wichtigere, oder nicht wichtigere, aber zusätzliche Faktoren, bei einer Beurteilung, wo man sagt, wow, die haben nur Liegenschaften in Leerstandsregionen, völlig ausklammert werden.
Korrekt. Also es ist so, wie du sagst, der Leerstand ist häufig in diesen Gemeinden, in älteren Liegenschaften oder übertürten Liegenschaften. Und dort, das ist wieder das, wo mir so wichtig ist, der Markt reguliert sich selber. Wenn du eine Liegenschaft hast seit 20 Jahren in einer Gemeinde und in 20 Jahren hast du nicht gut auf die Liegenschaft geschaut, he? Du hast sie vielleicht nie renoviert, nie saniert, weil es einfach immer gegangen ist in der Vergangenheit. Das heisst, du hast verschlafen eigentlich dein Asset oder dein Vermögen, können optimieren oder anpassen auf den Markt, auf den Markt. Und es geht ja immer darum, es überlebt der, der am anpassungsfähigsten ist. So, wenn du jetzt also einen Altbau hast und du hast den jetzt eigentlich vergammeln lassen die letzten 20 Jahre und nebendran stellt jemand einen Neubau an und hat vielleicht den gleichen Mietzins wie du, ja logisch hast du Leerstand. Hättest du aber vielleicht deine Liegenschaft modernisiert und hättest du die Mietzinsen angepasst oder das Angebot verbessert, und das gehört ja ganz klar dazu, du musst ja so eine Liegenschaft aktiv bewirtschaften, hättest du vielleicht nicht den gleichen Leerstand oder vielleicht gar keinen. Und das ist halt, man darf die Marktentwicklung nicht verschlafen. Und wenn wir einen Neubau anstellen können, mit einer hohen Qualität, mit einem hohen Ausbaustandard und könnten trotz der heute eher hohen Preise von Land günstiger vermieten als jemand, der einen Altbau in dieser Gemeinde hat. Warum sollen dann die Mieter zu dem gehen, nicht zu uns? Und das ist wichtig bei der Auswahl von den Objekten, dass, wenn man sich das Objekt anschaut, immer das Mietzinsniveau anschauen, nicht nur die Momentaufnahme vom Leerstand von der Gemeinde, und auch wirklich schauen, welche Objekte in welchem Mietzinskontil stehen denn wirklich leer und zu welchem Mietzins müssten wir rausgehen, damit wir ein volles Haus haben.
Ich habe am Schluss noch ein Zitat, das ich auch finde, ist sehr, sehr oberflächlich und einfach auch nicht verstanden worden, wie so Einpreisungen von so Liegenschaften funktioniert. Die Immobilien werden auf der Grundlage von Immobilienbewertungen bewertet und an Investoren verkauft. Das Problem bei Immobilienbewertungen im Allgemeinen ist jedoch, dass sie den aktuellen Preis widerspiegeln und nicht die zukünftige Preisdynamik und das Risikoprofil. Daher reflektieren solche Bewertungen nicht steigende Leerstände, sinkende Mietrenditen und so weiter und so fort. Stimmt einfach nicht, weil eine Bewertung eben genau nicht einfach nur Stichtag heute quasi im Preisstand kommt, sondern eigentlich mehr oder weniger auf eine Diskontierung von den nächsten 10 Jahren.
Das ist ja genau das. Es ist ja eine sogenannte DCF-Methode, Discounted Cashflow, und die tut ja Geldflüsse von den nächsten Jahren aber diskontieren. Und dort drin ist Unterhalt, Marktentwicklung, Leerstand, all das ist dort drin. Es kann ja nicht eine Momentaufnahme sein, und darum die Aussage stimmt einfach so nicht.
Gut. Wir wollen es bei dem mal bleiben lassen. Wie gesagt, ich eigentlich immer sehr gerne Kritik. Ich setze mich auch gerne damit auseinander. Und ich glaube, als junges Unternehmen und mit einem neuen Investitionsmodell ist es auch wichtig, dass man sich mit der Kritik auseinandersetzt. Und das machen wir auch regelmäßig. Es ist halt einfach in dem Moment dann auch von unserer Seite immer mal wieder wichtig, das Ganze in ein Licht zu rücken, weil wir einfach finden, es sind sehr viele Leute, die dort drüber schreiben oder etwas publiziert, urteilen, wo das Rahmenwerk nicht verstanden haben. Was wir in dem Fall eigentlich immer sehr gerne machen, wir laden sehr gerne die Leute zu uns ein, wir nehmen uns Zeit, reden mit denen, wir haben das wirklich mit sehr vielen Marktteilnehmern schon mal gemacht, können für sehr viel Klarheit sorgen. Sie können Klarheit auch bekommen, indem dass sie an unseren Events, unseren Informationsveranstaltungen teilnehmen. Wir sind immer offen für Feedback, wir sind immer offen für Gespräche. Danke, dass Sie dabei sind. Danke, Robert, dass du Zeit genommen hast.
Tschüss.
Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch/YouTube oder dem Kanal Ihrer Wahl.